Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen bei Becker Petkovic. Es ist eine Jubiläumsfolge, Boris. Es ist unsere 10. gemeinsame Folge. Es ist der Podcast, bei dem Männer und Frauen ihre T-Shirts ausziehen, weil wir so viel Sexappeal bringen in diesem Podcast, in die Tenniswelt. Boris, wir haben uns ein paar Wochen nicht gesprochen. Wie ist es dir ergangen? Wie waren die letzten Wochen? Ich habe dich bei den sozialen Medien verfolgt und ich möchte alle Insider-Gossips von den Laureus Awards haben. Aber erstmal, wie geht's dir und wo bist du?
Ganz ehrlich, ich habe dich vermisst. Es war irgendwie nichts los. Ich habe meine Podcast-Partnerin nicht gehabt und musste alle meine Ideen und Gedanken und gute Gespräche aufwarten, bis ich jetzt mit dir das endlich mal loswerden kann. Nein, ist eine Menge passiert im Tennis. Ich war in Monte Carlo bei einem gewissen Sascha Zverev im Training dabei. Ich war bei Laureus in Madrid und da hatte ich wunderbare Gespräche mit Alcaraz und Djokovic und Tsitsipas und Ruth und wie sie alle heißen. Und auch Rafa Nadal war da, hat einen Ehrenpreis bekommen und bin aber jetzt wieder zu Hause, endlich zu Hause, weil ich war doch erst eine Zeit lang weg.
Ich finde es so lustig, Boris, als wir uns zusammengesetzt haben, um diesen Podcast ja zu planen und zu sehen, wohin er geht, haben wir gesagt, okay, um die Grand Slams herum, klar, dann nehmen wir auf, so viel es geht. Wenn was passiert, dann nehmen wir auf. Aber eigentlich passiert ja unter der Saison nicht so viel. Jetzt jedes Mal, wenn wir mal 2 Wochen oder 10 Tage nicht gesprochen haben, kommt eine Eilmeldung nach der nächsten rein und ich muss dich direkt darauf ansprechen. Ich bin sehr froh, dass du kaum darüber in den Medien gesprochen hast. Aber es war natürlich das allererste, was in mein Handy geflutet kam. Boris Becker auf dem Trainingsplatz bei Alexander Zverev in Monte Carlo. Boris, nimm uns mal mit hinter die Kulissen. Wie kam das? Wo seid ihr? Wo steht ihr? Wie viel hast du geholfen? Wie viel warst du nur als Freund da, also als emotionale Unterstützung? Lass uns mal hinter die Kulissen blicken und wie all das kam.
Wie viel hast du Zeit? Ich brauche ein paar Minuten, bis ich das alles erklären kann, weil ich habe mich wirklich zurückgehalten in den letzten Wochen, weil natürlich diverse Medien genau das wissen wollten. Aber ich habe mich natürlich fairerweise an unsere Abmachung gehalten und gesagt, nee, diese News passieren nur auf Becker Petkovic. Also, vielleicht eine Reise zurück in die Vergangenheit. Ich kenne Sascha Zverev, seitdem er 5 Jahre alt ist. Warum? Weil ich seinen Bruder Micha trainiert habe. Wir hatten damals Ende der 90er ein Mercedes-Benz Junior-Team zusammen mit dem Deutschen Tennisbund. Und da habe ich die besten Jugendliche trainiert. Und da war auch unter anderem Micha. Und dann habe ich versucht, seine Vorhand damals schon zu verbessern, was schwierig war. Und dann hat er gesagt, es passt mal auf, mein kleiner Bruder wird viel besser sein als ich. Da war Sascha 5 und Micha 15. Und seit der Zeit bin ich eigentlich eng, wirklich auch mit der Familie befreundet. Ich sehe mich so ein bisschen wirklich als Freund des Hauses. Und angefangen, mich mehr um ihn zu kümmern, habe ich mich in meiner Rolle als Teamchef des Deutschen Tennisbundes. Also nachdem ich Djokovic trainiert habe zwischen 13 und 16, war ich von 17 bis 21 Teamchef. Und da habe ich ihn oft schon auf Turnieren begleitet, immer unter dem Deckmantel natürlich, Teamchef des Deutschen Tennisbundes. Und habe da schon versucht, ihm ein bisschen zu helfen, vor allem ihm auch Vertrauen zu geben, weil ich ja doch, glaube ich, eine Menge weiß. Und das ist nach wie vor auch unser Credo, dass ich wirklich Teil des inneren Zirkels bin von Sascha. Ich habe ihn jetzt nicht nur in Monte Carlo beim Training mal beobachtet oder begleiten dürfen, auch nach den Australian Open war ich 3 Tage in Monte Carlo, das hat noch keiner mitbekommen. Weil wir eigentlich im regelmäßigen Austausch bin. Er kann mich Tag und Nacht anrufen, wenn er mal eine Frage hat. Und dann kann ich sie vielleicht am Telefon beantworten oder ich komme live zum Training mit. Was diese Gespräche aber beinhalten, das wirst du verstehen, das ist echt Privatsphäre.
Ja, klar.
Sascha ist so ein bisschen wie so ein sportlicher Ziehsohn. Also ich weiß fast alles über seine Stärken und Schwächen. Das ist auch wichtig, weil sonst kann ich ihm nicht helfen. Mhm. Er ist jetzt emotional in einer ganz spannenden Phase, weil er will etwas erreichen, was er noch nie erreicht hat. Das heißt Grand Slam Sieg und das heißt natürlich auch die Nummer 1 der Welt. Und da kenne ich mich einfach ganz gut aus damit, weil ich war beides schon als Trainer und als Spieler. Das ist eine ganz andere Luft, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Herausforderung, das ist eine andere Drucksituation. Und da wollte ich mir einfach ein bisschen von meinem Erfahrungsschatz mitgeben, im Februar schon und jetzt eben in Monte Carlo. Trainer werde ich nicht, das wird immer sein Vater bleiben, aber enger Freund, Berater, weil wenn er diesen Titel holt und den sportlichen Mount Everest erreicht, dann hat nicht nur Zverev gewonnen, sondern auch Tennis Deutschland und dann haben wir gewonnen und dann haben wir alle was davon. Und das ist mein Bestreben.
Ja, super. Also das war echt cool, wie das Wellen geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wie cool es für euch immer ist, ne? Weil jeder Schritt wird dann begutachtet und es wird spekuliert, ist da jetzt was am Laufen und wo sind die Kameras? Das ist wahrscheinlich nicht so cool. Aber jetzt mal ganz objektiv gesehen, unabhängig davon, dass ich dich kenne und auch Sascha kenne, war es cool für mich zu sehen, dass Tennis irgendwie so besonders ist, dass die Leute das als Nachricht empfinden. Ich habe sofort 20 SMS gehabt auf meinem Handy. Und das ist dann wieder schön, dass Tennis so eine Wichtigkeit hat, weil ich glaube, im Fußball ist das Alltag. Aber im Tennis, dass jemand darüber spricht, wer bei jemand anderem auf dem Trainingsplatz steht, das gibt es eher nicht so häufig, würde ich sagen, oder?
Ja, das spricht eigentlich auch für die Popularität unseres Sportes. Ich glaube, Tennis ist so oft wie in den Schlagzeilen, wie ich es jahrelang nicht mehr erlebt habe. Ich dachte eigentlich, nach der Ära Federer und Nadal und Djokovic wird es ruhiger. Im Gegenteil, es sind so viele unglaubliche Geschichten, aber auch in Deutschland. Und wir haben einen absoluten Superstar im Tennis, der heißt Sascha Zverev. Den kenne ich nun lange. Und es ist schön, dass also wirklich alle nationalen Medien darüber berichten und das wirklich auch als Eilmeldung sehen, als sogenannte Breaking News. Das macht unseren Podcast, glaube ich, auch so wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und sag mal, wir haben ja jetzt ein bisschen Perspektive. Es ist ungefähr 2 Wochen, 10 Tage her seit Monte Carlo. Wir wissen, dass Sascha Zverev inzwischen ein Turnier gewonnen hat in München, ATP 500, dort fantastisch gespielt hat. Aber was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht in Monte Carlo? Da hat er in der ersten Runde, wir erinnern uns nochmal, gegen Matteo Berrettini verloren. Aber ich fand in einem hochqualitativen Match, also gegen Matteo Berrettini kann man schon mal verlieren. Ich habe das ganze Turnier kommentiert und es war eines der besten 3 Matches, die während dieser Woche gespielt wurden. Es war nicht so super tolles Tennis in Monte Carlo, leider. Aber dieses Match war eines der Top-Matches. Was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht davor und dann jetzt natürlich auch mit dem München-Erfolg. Was denkst du, was hat dann da geklickt?
Er hat ja schon selber angesprochen, dass er durch ein Tal der Tränen gegangen ist im Februar und März. Ich meine auch eine falsche Turnierplanung. Er muss sich Südamerika nicht mehr antun. Dann die Reise Rio nach Acapulco, Mexiko. Wie geht das überhaupt? Muss am nächsten Tag spielen. Dann weiter nach Indian Wells und dann Miami. War es schon ein bisschen besser. Also da hat er Fehler gemacht, das weiß er. Und so war er auch ein bisschen verunsichert in den Trainingstagen in Monte Carlo. Ich habe ihn einfach versucht, an die eigenen Stärken zu erinnern, wie ich meine, dass er denn spielen soll. Aber Tennisspieler sind dickköpfig. Ich war dickköpfig und du warst dickköpfig. Und der Spieler muss selbst entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Ich kann ihm nur Hilfsmittel geben, aber entscheiden muss er. Es muss sich gut anfühlen, es muss sich normal anfühlen. Und ich glaube auch schon teilweise im Match gegen den Italiener Berrettini konnte das wieder umsetzen, warum er so gut gespielt hat Anfang des Jahres und aber ganz sicher eben in München, gerade mit dem langen Viertelfinalspiel gegen Kriegsbohr, wo er schon Satz und Break hinten war, der Holländer hat für das Match serviert. Solche Matches musste er halt eh auch mal rumreißen und ich glaube, danach ist der Knoten geplatzt, Halbfinale und Finale war wieder absolute Weltklasse. Deswegen bin ich eigentlich frohen Mutes für die Turniere jetzt in Madrid und Rom und auch French Open, dass er wieder zu alter Stärke gefunden hat, dass er vielleicht sein Spiel auch ein bisschen verbessern hat, etwas offensiver, sucht mehr das Netz. Komischerweise hat auch den Matchball zum Turniersieg in München mit einem Volley verwandelt, also wenn das kein gutes Omen ist. Aber das bringt er nicht, wenn ich davon überzeugt bin oder all seine anderen Menschen im Umfeld, sondern er muss überzeugt sein, dass das der richtige Weg ist. Jeder Spieler muss sich über die Jahre ein bisschen verbessern, ein bisschen anpassen, auch wirklich etwas an seinen Schwächen arbeiten. Das hat er getan und das hat er jetzt umgesetzt. Und ich finde auch, dass du hast einen guten Satz gesagt, dass in Monte Carlo insgesamt das Niveau ein bisschen tief war. Also ich habe schon bessere Spiele gesehen, vielleicht ausgenommen Alcaraz. Und das ist vielleicht auch seine Chance, dass also keiner so recht absolute Weltklasse spielt. Alcaraz hat jetzt heute verletzt in Madrid absagen müssen mit einem Faserriss im Oberschenkel. Sinner hat jetzt 3 Monate nicht gespielt, der kommt erst nächste Woche zurück in Rom, also der kann auch keine Weltklasse spielen. Insofern ist das eine Chance, einfach diese kleine Delle, kleine Lücke zu nutzen, um einfach die nächsten 2, 3 Turniere absolutes Weltklasse-Tennis zu spielen und auch dann zu gewinnen.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du, nur vielleicht als ein symbolisches Match. Es gab natürlich ganz viel, aber ein symbolisches Match, was komplett noch nie da war. Grigor Dimitrov verliert im Viertelfinale 6-0. 6-0, Boris. Boris.
Ich dachte, sind das wir gibt's nur bei den Damen.
Ja, sind wir beieinander. Letztes Mal hast du mir gesagt, wie kann das sein, dass die Madison Keys 6-0, 6-1 verliert? Fast 0-0 gegen Sabalenka bekommen. Jetzt kann ich dich genau das Gleiche zurückfragen. Ja. Boris, 6-0, 6-0 verliert Grigor Dimitrov im Viertelfinale eines ATP 1000 Masters. Das gab es noch nie in der Geschichte zuvor. Er ist ein bisschen älter inzwischen. Er hatte was an der Hüfte. Also es hat alles immer seine Gründe. Es ist jetzt nicht so, er ist rausgegangen und hatte einen schlechten Tag, hat 0-0 verloren. Also es gab schon ein paar Gründe. Aber trotzdem, ich glaube, das war so ganz schön symbolisch, dass es in Monte Carlo eben, also am Anfang haben wir alle gedacht, oh, der Zverev verliert schon wieder früh und gegen Berrettini auf Sand, wie kann das sein? Der kann sich doch gar nicht bewegen. Und im Nachhinein, nachdem das Turnier vorbei war, war es eines der besten 3 Matches, das in der ganzen Woche gespielt wurde. Und dann nimmt alles immer so seine Perspektive an. Und da möchte ich auch nochmal kurz sagen, weil ich wurde ein bisschen an, ich habe ja Sascha, ich beschütze ihn ja eh, ich habe ja so eine Schwäche für alle Spieler, wenn die in einer Krise sind, weil ich selbst so oft in Krisen war. Ich war eben kein Überflieger als Tennisspielerin. Ich hatte oft Krisen zu überwinden und ich habe dann immer eine Schwäche für Spieler und Spielerinnen, bei denen es gerade nicht so läuft. Und ich habe ihn ja unheimlich geschützt und habe immer gesagt, ich finde, das ist keine Krise. Es sind ein paar komische Turnierplanungen, aber das kann man auch mal machen. Und er wollte halt mal nach Südamerika. Lass ihn doch. Ich glaube, es wird alles nicht so schlimm. Und jetzt will ich einfach nur einmal sagen, ich habe es euch gesagt. Es war gar nicht so eine schlimme Krise, weil einen Monat danach hat er ein ATP 500 gewonnen. Also von daher, manchmal muss man den Spielern einfach Zeit lassen, aber man ist dann in dem Alltag drinne und versteht dann nicht, dass jemand früh verliert. Aber wie du siehst, das kann halt auch dann im Viertelfinale 0-0 ausgehen, wenn es schlecht läuft.
Ja, und ich habe so gehofft, dass Gregor verletzt war oder irgendwie anfängt zu humpeln oder bei 8-0 oder 9-0 aufgibt. Pustekuchen, der hat zu Ende gespielt. Und dann habe ich gehofft, der Pressekonferenz, da muss irgendwas Dramatisches passiert sein. Ist nicht, aber ein Wort zu Dimitrov. Der hat auch die ersten 3 Spiele gegen Musetti im Halbfinale gewonnen. Also er hat 15-0 in Folge im Viertelfinale und Halbfinale. Ich weiß nicht, wann das jemals gab. Also er hat sich auch enorm auf Sand verbessert. Aber vielleicht zum Sandturnier. Es ist halt ein unglaublich großer Unterschied, auf Hartplatz zu spielen und in der Halle zu spielen und dann auf Sand. Der Unterschied fällt allen Spielern schwer, auch den Topspielern. Djokovic zur Info hat auch die erste Runde verloren, weil du einfach das Rutschen lernen musst. Die Spielposition ist eine andere. Die Spielstruktur, wie du die Punkte spielen willst, ist quasi das Gegenteil wie auf Hartplatz. Auf Hartplatz gehst du auf schnelle Punkte und auf Sandplatz musst du auch schon mal auf den Fehler des Gegners warten. Also von der Psychologie her was ganz anderes. Und das dauert seine Zeit. Und auch deswegen hat, glaube ich, Sascha noch nie gut in Monte Carlo gespielt, weil er ist ein Trainingsweltmeister. Warum? Weil er es einfach im Training erstmal umsetzen muss, bevor es dann im Match schafft. Und deswegen auch dann die Leistungssteigerung in München. Aber er ist nicht der Einzige. Und vielleicht auch nochmal ein Wort zum Turnierplan. Also alle Spieler stöhnen, wir haben jetzt Ende April, alle Spieler stöhnen über diesen unglaublich vollgepackten Turnierplan. Und ja, es ist dann irgendwo die entscheidende Spieler. Aber teilweise müssen sie es. Die Top-10-Spieler müssen 9 von den Master Series, die müssen 5 von den 500ern. Und dann bist du schon mal bei 14, dann hast du 4 Grand Slams, dann hast du 18. Dann, wenn du dich qualifizierst fürs ATP-Finale in Turin, dann hast du 19 plus Davis Cup. Das ist eine Menge Holz. Und das geht irgendwann mal nicht nur auf den Körper und die Beine, sondern auch auf die Psyche, dass du einfach echt auch mal keinen Bock hast, Tennis zu spielen und zu trainieren. Und so kommen auch dann teilweise diese frühen Niederlagen zustande, was man bei den Topspielern eigentlich nicht gewöhnt ist.
Ja, da werden wir auch jetzt gleich über Carlos Alcaraz sprechen. Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich wollte nur vielleicht für die, die Tennis nicht ganz so eng verfolgen, einmal erklären. Ich weiß nicht die ganz genauen Regeln bei der ATP, aber bei der WTA war es zum Beispiel so, als ich das Jahr in den Top 10 abgeschlossen hatte, musste ich mich quasi im Dezember schon committen, heißt es dann. Also ich musste schon meine Zusage zu den Turnieren geben, die ich nächstes Jahr spielen werde. Und wie du sagst, es sind also alle Masters-Turniere. Auf der Frauentour waren das damals 8, glaube ich. auch bei uns waren es dann 6 500er und ich glaube 2 250er, eins pro Halbjahr musste man spielen. Also es kam ungefähr aufs Gleiche hinaus. Und nur für diejenigen, die das nicht wissen, du bekommst dann eine Bonuszahlung, wenn du alles erfüllst. Und pro Turnier, das du absagst und nicht spielst, werden dir Gelder gestrichen und irgendwann kann
Menge.
Es sein. Eine Menge, ja. Also bei mir war es zum Beispiel, ich habe eines Jahr als 9 abgeschlossen. Das heißt, ich war in den hinteren Rängen der Top 10. Es wird nämlich nach Ranking gestaffelt. Ich habe dann 2 Turniere verpasst, die ich nicht spielen konnte. Es hat mich 250.000 US-Dollar gekostet als Nummer 9. Oha. Das wäre bei einer 1, ja, das wäre bei der 1, wären das, glaube ich, 750.000 gewesen. Deswegen genau. Sieht man ab und zu mal Spieler und Spielerinnen nicht fit in der ersten Runde stehen und sich eine Packung abholen, weil sie dann, und auf der einen Seite, klar, könnte man sagen, ja, aber ihr habt doch genügend Geld, ihr habt doch genügend Preisgeld verdient, aber man weiß halt, diese Karriere ist endlich und nicht jeder findet sich im nächsten Leben ein. Ich habe dann einfach weitergearbeitet, nachdem ich aufgehört habe, aber bei ganz vielen siehst du es, dass die dann aufhören zu arbeiten, die sind immer noch erst 31, 32, das Leben geht weiter, wenn du da nicht aufpasst, ist das Geld schnell weg. Also da ist es schon, man muss schon wissen, dass die Tennisspielerinnenkarriere endlich ist, die ist manchmal 10 bis 15 Jahre, wenn man Glück hat länger, wie bei einem Novak Djokovic, wenn man Pech hat kürzer, wie bei einem Juan Martin Del Potro, und da muss man schon auch zusehen, dass man die Kohle, die man bekommt, auch irgendwie schützt für das Leben danach, oder Boris, was denkst du?
Nee, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Da ist auch ein Fehler im System. Also es kann nicht sein, dass ein Spieler halb verletzt ein Turnier antreten darf, wo jeder weiß, der ist eigentlich nicht fit, damit er nicht den Penalty Ende des Jahres hat. Also das kann nicht der Sinn und Zweck eines Profisports sein, dass Spieler verletzt antreten müssen, weil sie sonst echt Geld verlieren. Mhm. Und du hast vollkommen recht, eine Tenniskarriere ist endlich. Die kann mit einer schlimmen Verletzung morgen vorbei sein. Nicht alle haben so ein Glück wie Djokovic und Nadal und Federer. Die meisten müssen wirklich auch danach noch arbeiten und ins normale Berufsleben einsteigen. Du hast zum Glück mehrere Talente, der fiel das leicht. Aber die meisten bleiben dann im Tennis und sind dann Tennistrainer oder was weiß ich immer. Und deswegen muss man schauen, dass man einfach so viel wie möglich während der Karriere verdient, weil man weiß nie, was danach passiert.
Man weiß nie, was danach passiert. Kommen wir zu Carlos Alcaraz. Er hat Monte Carlo, er hat das ATP 1000 Masters in Monte Carlo gewonnen. Es war allerdings keine schöne Zeit für ihn zwischen Miami, wo er früh gegen David Goffin verloren hatte, und diesem Sieg in Monte Carlo. Er hat es in Monte Carlo immer wieder angedeutet, aber im Englischen ist er noch nicht so mächtig, dass er es dann genau erklären kann. Er hat immer nur gesagt, ja, was a very difficult time. Weißt du, so, ja, ich wusste, ich hätte nicht erwartet, dass ich das Turnier gewinne, weil ich wusste gar nicht, ob ich antrete, etc. Also man konnte so zwischen den Zeilen hervorlesen, dass da was ist. Aber du hast ein Interview mit ihm aus dem Spanischen gefunden, mit der Marca, und hast auch ein bisschen was gehört von ihm beim Laureus Award. Und vielleicht erzählst du uns mal, warum es eine schwierige Zeit für Carlos Alcaraz war, bevor er in Monte Carlo gewonnen hat.
Er hat ein ganz bemerkenswertes, ehrliches Interview gegeben mit der spanischen Zeitung Marca, wo offen darüber gesprochen hat, dass er nach der Astro-Niederlage in Miami überlegt hat, eine längere Pause, er sprach von Monaten, zu nehmen, weil er körperlich und geistig erschöpft ist. Wir reden von einem Mann, der ist 21 Jahre jung. Mhm. Der kam nicht mehr mit der Erwartungshaltung, mit dem Druck klar. Wir sprechen hier wirklich über Mental Health. Und wer noch mehr über Alcaraz wissen will oder muss, schaut euch bitte die neue Serie auf Netflix an über sein Leben. Das ist so ein sympathischer, bodenständiger, positiver Mensch, dass so einer an eine Grenze zur Depression gegangen ist. Also da muss auch sich das Umfeld fragen, haben wir nicht auch was falsch gemacht, einen so jungen Spieler einfach zu oft zu fordern. Muss ja fast wie eine Maschine wirken. Er muss ja jede Woche spielen, dann hat er Exhibitions, und es ist mit 21 Jahren schwer, Nein zu sagen. Da muss eigentlich das Umfeld dafür sorgen, genau, einfach mal so eine obligatorische Pause einzulegen, damit er sich erholen kann. Nicht nur körperlich, auch emotional. Er hatte keinen Bock mehr auf den Sport gehabt, hat er gesagt. Und hat sich dann zurückgezogen, ist mit seinen Eltern, und er hat tolle Eltern und hat auch ein paar Brüder, hat sich eine Woche zurückgezogen und da wirklich überlegt, wie geht's weiter, ob es weitergeht. Und er kam zum Schluss, ja, der einzige Ausweg ist nach oben. Also gehe ich danach wieder zurück nach Spanien, trainiere und spielen dann Monte Carlo. Und dann kam auch so langsam sein Humor zurück. Er spielte immer mit einem Lächeln auf den Lippen, hat auch das Match, also das Turnier gewonnen in Monte Carlo zum ersten Mal, musste dann leider direkt anschließend nach Barcelona, nur mit einem Tag Pause, und hat dann da das Finale gegen Holger Rune verloren. Und hat sich in diesem Finale einfach ein Muskelfaserriss im Oberschenkel gezogen, was passieren kann. Aber auch da siehst du, das ist eine, er ist überanstrengend. Er macht zu viel. Und da hoffe ich wirklich, dass, ob das sein Trainer ist oder sein Manager oder sein Vater, man muss den Carlos teilweise vor sich selber schützen, weil wir brauchen Carlos Alcaraz auch noch in 10 Jahren. Er ist der spektakulärste Spieler. Er holt die meisten Zuschauer, hat die meisten Fans. Nur er kann nicht jede Woche spielen. Und damit das müssen auch sein Umfeld sehen. Und jetzt, diese Worte habe ich auch bei der Laureus-Veranstaltung mit ihm geführt, ihm gesagt, du, das ist kein Sprint, dein Leben ist ein Marathon, wir brauchen dich, Carlos. Und dann hat er nur gelächelt und so weiter, du hast recht, oder das. Rede mal mit meinen Leuten, hat er gemeint. Dann habe ich gesagt, das mache ich dann, wenn ich darf, weil ich natürlich auch in einer Phase war mit 21 und 22. Ich kann mich da so gut reinversetzen, weil man einfach nicht mehr Herr seiner selbst ist. Man rennt von Verpflichtung zu Verpflichtung und die Verträge sind hochdotiert und die Turniere haben Verträge mit abgeschlossen. Das heißt, du bist vertraglich gebunden und nur eine Verletzung kann ich retten, aber das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Deswegen, das hat mir große Sorgen gemacht und ich hoffe wirklich sehr, dass er bald wieder fit zurückkommt, dass er zumindest in Roland Garros seinen Titel verteidigen kann.
Ja, ich glaube, du machst einen super Punkt. Wenn man so jung ist, bei mir war das nie so wie bei dir oder wie bei Carlos jetzt, aber selbst bei mir war es, als ich dann als erste Spielerin wieder in den Top 10 seit Steffi war und seit Anke, war da auch unheimlich viel drumherum und das in einem Zehntel von dem, was bei euch war. Und selbst da hatte ich das Gefühl, und ich glaube, das ist ganz wichtig, warum das Umfeld und warum du auch immer so darauf bestehst, dass das Umfeld die richtigen Entscheidungen für die Spieler und Spielerinnen trifft. Wenn du dann da drin steckst, denkst du, du musst das machen. Jetzt, als 35, ach, schön wär's, Boris, 37-jährige Frau, ich habe mich kurz jünger gemacht.
Siehst aber jetzt 35 aus, komm
jetzt. Danke, Boris, danke schön, das brauchte ich jetzt, das geht runter wie Öl. Jetzt als erwachsene Frau gucke ich zurück auf die jüngere Andrea und denke mir so, ich musste gar nichts. Ich hätte einfach sagen können, ich will nicht, ich brauche eine Pause. Aber in dem Moment bist du so, einerseits ist es ja nicht nur negativ, sondern du bist ja auch voller Euphorie über dein neues Leben. Du freust dich ja, dass du in den Top 10 stehst. Du freust dich, dass du von den Turnieren hofiert wirst und die schönsten Hotelzimmer bekommst und überall eingeflogen wirst. Es ist ja nicht nur negativ, sondern du bist auch in diesem Wirbelsturm an schönen Sachen und du möchtest alles mitnehmen. Du bist ein junger Mensch, du denkst, du hast unendliche Energie und du möchtest alles mitnehmen und deswegen ist es wichtig, dass jemand von außen sagt, stopp, du hast, deine Energie ist endlich, die wird irgendwann auslaufen und wir müssen zusehen, dass sie dann punktuell dort eingesetzt wird, wenn es am wichtigsten ist und das sind leider so, wie unser Sport aufgebaut ist, bei den Grand Slams und bei den Masters-Turnieren. Deswegen war das sehr interessant. Manche sagen ja über Carlos, ich weiß nicht, wie du das findest, als Medienpersönlichkeit bin ich so glücklich, dass er so offen ist. Aber manche sagen, Carlos, du musst doch nicht immer alles den anderen verraten. Weißt du, er hat doch auch nach dem Halbfinale gegen Jack Draper in Indian Wells, hat er gesagt, dass er so nervös war vor diesem Match gegen Jack Draper, dass er im ersten Satz gar nicht spielen konnte. Und er hat ja irgendwie nur 5 Punkte gemacht in diesem ersten Satz. Und da habe ich auch überlegt, ja, vielleicht, weil nächstes Mal, wenn Jack Draper gegen Carlos Alcaraz spielt, dann denkt er sich ja, okay, letztes Mal war er so nervös, vielleicht ist es diesmal wieder so. Findest du, er sollte seine Ehrlichkeit ein bisschen zähmen oder sind wir einfach glücklich darüber, dass wir jemanden haben, der sein Herz auf der Zunge trägt?
Da schlagen natürlich 2 Herzen in meiner Brust. Als Tennisjournalist bin ich froh, dass er so offen und ehrlich ist. Aber auch da würde ich einen Zeigefinger auf seine Berater. Ich meine, das muss auch möglich sein, dass man Carlos Alcaraz, ich will jetzt keine Medienschule von ihm, aber dass er sich einfach ein bisschen auch vor sich selber schützt und die Konkurrenz hört ja alles mit und der Umkleideraum schläft, wie ich mich gerne sage, dass man einfach auch nicht alles immer preistritt und er ist so, man kann ihm da nicht helfen. Ich war, glaube ich, in dem Alter genauso und habe auch immer viel zu viel erzählt, habe ich danach bereut. Aber das macht ihn natürlich aus. Deswegen ist er so populär, deswegen hat er den Charme, deswegen fliegen ihm die ganzen Tennisherzen auch zu. Aber manchmal ist fast ein Wort weniger als zwei zu viel. Ich weiß das heute mit 57, mit 23 wusste ich das auch noch nicht. Aber deswegen hat man ja richtige Betreuer um sich, die einen auch da ein bisschen bremsen und ein bisschen schulen. Und auch ganz interessant ist, wenn man nochmal in seine Doku schaut, also wirklich gut, da erzählt er nach dem Sieg in Roland Garros letztes Jahr, fuhr er, wie es für sich in Spanien gehört, mal eine Woche mit seinen Kumpels nach Ibiza. Und ich glaube, der hat nicht nur Wasser getrunken und war nicht nur um 10 im Bett. Seine Berater haben ihn kritisiert. Wie kannst du nur, und da ist er nur 2 Tage vor Queens auf Rasen zurückgekommen, hat auch dann natürlich erste Runde verloren, wie es gehört, ohne Vorbereitung, aber hat dann Wimbledon gewonnen. Insofern hat er alles richtig gemacht. Ich sprach hier von ihm als Diva. Und so eine Diva braucht auch mal eine kreative Pause. Mhm, er ist keine Maschine, er kann nicht immer strukturiert arbeiten, er muss auch mal die Seele baumeln lassen. Und wo geht das besser als auf Ibiza?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil das ist, glaube ich, genau das, worüber wir auch gesprochen haben, bevor die Saison losging. In unserem Jahresabschluss-Podcast haben wir ja darüber gesprochen, wie schafft Carlos Alcaraz es, mehr Konstanz in sein Spiel zu bringen, ohne seine Originalität, ohne seine Kreativität zu verlieren. Und das wird, glaube ich, die Aufgabe seines Lebens sein. Wie schafft er es irgendwann mal vielleicht so konstant zu sein, dass er nicht gegen David Goffin erste Runde in Miami verliert und einen nervlichen Zusammenbruch bekommt? Ja. Sondern aber trotzdem, ne, mit dieser Frische und mit dieser Freude am Spiel, das sich zu erhalten. Und ich glaube, du bist da der Wahrheit sehr nah dran, dass es viel mit Pausen zu tun hat und viel mit die Frische erhalten. Und das wird ein Lernprozess sein für Carlos Alcaraz genauso. Er ist so ein Talent, aber es wird für ihn genauso ein Lernprozess sein wie für andere weniger talentierte Spieler, wo da die richtige Mitte ist. Ein Wort noch zu seinem Körper. Er war jetzt sehr lange sehr gut. Er hatte wenig Verletzungen. Es kam ja am Anfang, als er auf die Tour kam, war das die große Sorge, weil er relativ früh mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Jetzt war es so 2 Jahre ruhig. Und dann jetzt auf Sand diese Adduktorenverletzung. Er hat auch gesagt, am Fuß hat er was gemerkt. Mir hat einmal ein Physiotherapeut was gesagt und ich muss da so oft an Carlos denken, weil er hat zu mir gesagt, über irgendjemanden, ich weiß gar nicht wer, er ist wie so ein Rennpferd. Und dann meinte ich so, aha, was heißt das? Und so, ja, Rennpferde sind hypersensibel. Die sind die krassesten Athleten in der Tierwelt, die es gibt. Die können Unglaubliches leisten. Aber wenn sich ein Zehennagel entzündet, dann muss man sie quasi direkt einschläfern. Ne, so. Also ist jetzt total übertrieben. Es war einfach ein Bild. Es sollte ein Bild sein, ein Sinnbild dafür, wie diese Person funktioniert hat. Wenn er fit war und frisch, dann hat der Körper funktioniert wie bei keinem anderen normalen Menschen. Aber wenn eine kleine Erkältung war, dann ist gleich so alles zusammengebrochen. Und ich habe auch bei Carlos das Gefühl, weil er so ein Talent ist und weil er körperlich so fähig ist, geht er oft über Grenzen, an die wir nicht mal in die Nähe kämen als normale Menschen. Ne? Wenn man ihn sieht, wie er da in den Spagat reinrutscht und was für eine Geschwindigkeit er ja auch auf dem Platz entwickelt, in den Schlägen, aber auch in seinen Sprints, dann kann man das schon verstehen, dass dann immer mal wieder so eine Verletzung dazwischen funkt. War ja bei Rafael Nadal ähnlich und er hatte ja auch körperliche Fähigkeiten, die andere normale Menschen, was auch immer das bedeutet, vielleicht nicht haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, nee, das ist auch der Unterschied zu fast allen anderen Spielern. Er geht eigentlich immer über seine Grenze. Das macht ihn so schwer zu spielen für alle anderen, aber irgendwann bist du halt zu oft über die Grenze und dann rächt sich der Körper eben mit einem. Ich glaube, der Faserriss ist nicht allzu schlimm. Es ist, glaube ich, mehr so eine Vorsichtsmaßnahme für Roland Garros. Aber deswegen bist du halt dann auch verletzt und musst eine Pause machen, weil du einfach immer etwas weiter geht, als der Doktor das verordnet hat.
So ist es und wir haben also die ersten paar Sandplatzturniere sind unter Dach und Fach.
Ich muss noch einen Satz über, ich bin völlig fasziniert. Du weißt, der lebt noch bei seinen Eltern. Weißt du, der lebt noch in seinem alten Kinderzimmer, wo vielleicht ein 5- oder 6-Jähriger reinpasst. Da ist gar kein Platz für seine ganzen Trophäen. Die liegen irgendwie zwischen den Schuhen und alten Schlägern und ein paar Socken. Also das musst du sehen. Ich meine, das ist mittlerweile ein schwer reicher 21-Jähriger. Aber er liebt es bei den Eltern zusammen mit seinen alten Kumpels, weil das tut der Seele gut.
Ja, das ist super. Das macht ihn ja nur noch sympathischer, als er sowieso schon ist. Carlos Alcaraz, der Spieler der Menschen, das kann man, glaube ich, ganz, ganz gut so sagen. Und wir haben die ersten Sandplatzturniere unter Dach und Fach. Jetzt ist gerade Madrid am Laufen, das erste kombinierte Masters auf Sand, WTA 1000 bei den Frauen, ATP 1000 Masters bei den Männern. Wir haben also Carlos Alcaraz gewinnt Monte Carlo, Holger Rune, dein Holger Rune gewinnt in Barcelona, Alexander Zverev triumphiert in München und bei den Frauen wurde auch gespielt. Da hat Jelena Ostapenko für die Sensation überhaupt gesorgt und hat den Porsche Tennis Grand Prix gewinnen können, hat im Halbfinale Iga Świątek, nee, im Viertelfinale Iga Świątek besiegt und dann im Finale später Arina Sabalenka, also die 2 und die 1 des Turniers rausgekegelt, im Halbfinale gegen Alexandrova gewonnen. Also die, wenn sie einen Lauf hat, dann hat sie einen richtigen Lauf, Boris. Dann kommt, da kommt nicht mal ein Last Wagen gegen an, wenn Ostapenko trifft.
Ja, aber der Lauf ist nicht so oft. Also das letzte Sandplatzturnier, das sie gewonnen hat, waren die French Open 2017. Die hat jetzt 8 Jahre kein Sandplatzturnier gewonnen. Aber gegen wen sie auch nachts spielen würde, ist die Polin Iga Świątek. Die haben jetzt 6 Mal gegeneinander gespielt. 6 Mal hat sie gewonnen. Wie kannst du mir sowas erklären? Ich meine, man nennt das mal kurz ausgedrückt Angstgegner. Aber hattest du so eine Spielerin, wo du auf Teufel komm raus nicht spielen konntest oder wolltest?
Bei mir war es Agnieszka Radwanska und das Schlimme da war, ich war immer nah dran. Also sie hat mich nicht so 6-2, 6-2 runtergelassen, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich kann ja. Ne? Ich habe immer
schnuppern
so 6-4
lassen.
Im Dritten, genau. 6-4 im Dritten, 7-5, 7-6, 7-5 im Dritten. Ich war immer dran. Ich hatte immer das Gefühl, eigentlich war ich besser, eigentlich hätte ich es gewinnen müssen, aber ich habe es natürlich nie gewonnen. Das war Agnieszka Radwanska für mich, aber es gibt ein paar Gründe bei Iga Świątek und Ostapenko, warum das Matchup schwer ist für Iga. Der eine ist, einer dieser Gründe ist der Aufschlag. Iga Świątek ist, auch wenn sie keinen super Aufschlag hat, weil sie so eine Dominanz von der Grundlinie hat, ist es bei ihr so, dass sie immer noch die meisten Aufschlagspiele von allen auf der Tour gewinnt. Also im Jahr 2024, letztes Jahr, was nicht eines ihrer besten war, hat sie 76% ihrer Aufschlagspiele gewonnen. Das ist der Top-Wert auf der WTA-Tour. Gegen Jelena Ostapenko gewinnt sie im Durchschnitt nur 50%. Jelena Ostapenko ist eine der besten Return-Spielerinnen auf der Welt und sie nimmt Iga quasi diese Stärke einfach weg, weil es kommt zu keiner neutralen Rallye, sondern Ostapenko macht gleich bam, haut auf den Kopf drauf und haut auf diesen Return drauf. Es ist wirklich so.
Heute hast du auch Ausdrücke an dir.
Ja, die haut wirklich, die haut einmal drauf und dann ist diese Neutralität sofort gegessen. Das heißt, Świątek performt gegen Ostapenko bei ihrem Aufschlag deutlich schlechter und das kann man in Zahlen fassen, also 25% schlechter, als sie es im Durchschnitt gegen andere Spielerinnen auf der Tour macht. Das ist das eine. Das andere ist, dass Iga Świątek ja dieser Spin, den sie hat, der ihr auf Sand unheimlich hilft und warum sie auf Sand so gut ist, der ist gegen Ostapenko nicht so gut, denn Ostapenkos Lieblings-Strike-Zone, wie man so schön sagt, also die Schlagzone, die sie präferiert, ist ein bisschen höher als bei anderen Frauen, weil sie ihre Schläge so schwingt, mag sie es, wenn der Ball ein bisschen höher ist. Sie mag es also gar nicht, wenn es so flach ist und so hüfthoch, wie viele Frauen das ja mögen, sondern ihr macht es nichts aus, dass der Ball so ein bisschen steht und sie dann voll drauf schwingen kann. Und inzwischen ist es natürlich auch Teil der Kopfsache. Ne? Inzwischen, wenn man dann 6-mal gegen jemanden verliert, dann gehst du auch schon mit zitternden Knien auf den Platz. Also es ist eine Kombination aus allem. Sie war diesmal näher dran, hat einen Satz wenigstens gewonnen auf Sand. Ich glaube, dass es nächstes Mal auf einem Sand, der nicht in der Halle ist, sogar besser aussehen könnte. Aber inzwischen ist Ostapenko natürlich in Świąteks Kopf. Und wie sie da rauskommt, weiß ich auch nicht. Da muss man, vielleicht sollte sie mit Carlos nach Ibiza fliegen für eine Woche. Das würde ihr auch gut tun, weil die hat gerade so eine Spannung in sich. Ich habe echt heute
weiter.
Das
du redest mir aus der Seele. Okay, die gut. Muss mal entspannter sein.
Ganz
ich habe
genau.
Ihr Match heute gesehen in Madrid gegen Erla.
Ich auch.
Das
super.
Hat sie auch fast gewonnen, aber vor Verkrampfung konnte sie keinen Ball mehr reinspielen. Die Arme. Tennis soll doch auch Spaß machen. Das sehe ich bei ihr überhaupt nicht.
Ich hab das Match kommentiert eben und ich habe mir wirklich gedacht, zu einem Zeitpunkt, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es so, dann so, man umschreibt es ja dann.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, mir wäre es so lieb, wenn sie einfach mal in altes Auto gehen würde, weißt du, auf so einem Schrottplatz mit einem Baseballschläger und eine Stunde dieses Auto verklopft und dann in so eine Plastiktüte reinbrüllt und dann wieder auf den Platz kommt. So hat genau. man das Gefühl, da ist so viel ja. Druck drauf und es gibt aber leider kein Ventil, wo man diesen Druck rauslassen nee. Kann und dann nee. Kommt es dann zwischendurch so einmal kurz raus auf den Platz und du merkst diese Angst, die sie hat. Und mhm. das würde ich mir für sie wünschen, weil es kann doch nicht Spaß machen, Boris, oder? Weil dann, nee. Ich sehe das auch bei ihr dann, wenn sie gewinnt, dann ist sie so kurz erleichtert, 5 Minuten. Die ist nicht mal glücklich darüber, dass sie gewonnen genau. hat, sondern genau. sie ist kurz erleichtert. Und dann hast du das Gefühl, sie geht schon wieder in den nächsten Angstzustand für das nächste Match, weil was, wenn ich das nächste Match verliere, so ungefähr. Ja. Und das würde ich mir für sie wünschen, dass sie da irgendwie so einen Druck ablauft. Und ich glaube, ich würde ihr empfehlen, als Trainer mit Carlos Alcaraz nach Ibiza zu gehen. Ich glaube, das wäre ja. wär der Druckabbau, den man braucht. Ich weiß nicht, ja. vielleicht hast du einen Trick dafür.
Du weißt, wann sie ihr letztes Turnier gewonnen hat. Das war Roland Garros letztes Jahr zum 4. Mal. Da galt sie als unbespielbar auf Sand. Dazwischen ist eine Menge passiert. Ja, sie wurde für Doping positiv getestet, konnte dann eine kurze Sperre absitzen. Aber all das hat, glaube ich, Spuren hinterlassen. Wir haben Anfang des Jahres uns ja laut überlegt, wie denn sie mit dieser Situation klarkommt. Moment überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass jetzt ihre Form, sag mal, über den Kampf ins Spiel findet. Aber sie ist weit weg von ihrer Form vom letzten Jahr. Und jetzt sind natürlich die wichtigsten Sandplatzturniere Madrid, jetzt diese Woche dann Rom und dann Paris. Da muss sie punkten, sonst fällt sie in der Weltrangliste weit nach unten. Umso mehr ist der Druck, umso mehr ist die Angespanntheit. Vielleicht gibt's 1-2 Tage zwischen Madrid und Rom, wo sie mit Carlos auf Ibiza.
Ja, das ist meine Empfehlung. Genau, meine Empfehlung ist Ibiza mit Carlos, Baseballschläger und Auto und einmal eine Plastiktüte schreien. Ich glaube, die drei Sachen kombiniert, dann kommen wir wieder auf den grünen Zweig mit Iga. Denn sie hat, du hast genau recht, Boris, sie hat 4.000 Punkte zu verteidigen. 4.000 alleine auf dieser Sandplatztour. Das sind 2 gewonnene Grand Slams und es ist wirklich nicht garantiert, Grand Slams zu gewinnen, wie du weißt. Das ist eine unheimlich schwere Sache. Also da sind einige Punkte. Aber lass uns kurz über Sabalenka und Ostapenko sprechen. Ja,
darf ich dir verraten, wer meine Angstgegner waren?
Oh ja, bitte.
Weil ich habe bei dich gefragt. Yeah. So, ich hatte auch ein paar, leider am Anfang meiner Karriere. Der unsägliche Brad Gilbert. Der hat ein Buch herausgebracht mit dem Namen Tennis Ugly. Und genauso hat er gespielt. Ich war mir immer sicher, gegen den kannst du nicht verlieren. Und schwuppdiwupp habe ich das Match verloren. Erst so am Ende meiner Karriere und in seiner Karriere habe ich es geschafft, ihn zu schlagen. Also gegen
Aber was hat er gemacht, was dich so genervt hat, dass du es nicht... Hat er einfach ugly gespielt, einfach hässlich gespielt?
Er hat ugly gespielt, er hat das Tempo komplett rausgenommen. Mhm. Er hat eigentlich schlechtes Tennis gespielt und mich sozusagen auf sein Niveau runtergezogen. Ja. Da war er sehr gut zu Fuß, also er hat jeden Ball erlaufen, hat einen guten ersten Aufschlag. Und mein Nervenkostüm Anfang der Karriere war deutlich schwächer als zum Ende. Und ich bin einfach wahnsinnig geworden, wenn ich den Namen in der Auslosung gesehen habe. Und in der zweiten Hälfte meiner Karriere Andre Agassi. Der hat meinen Aufschlag gelesen. Er hat ja mal gemeint, er konnte es an meiner Zunge erkennen, wohin ich den aufgeschlagen habe. Ich meine, der Tennisplatz ist 25 Meter lang. Ich glaube nicht, dass das der Fall hat. Aber er hat einfach immer meinen Aufschlag gut gelesen. Er hat retourniert. Also ich habe sozusagen in seine Stärke spielen müssen. Und ich habe da mal glücklich in Halbfinale Wimbledon gewonnen. Aber den Rest habe ich eigentlich verloren. Sozusagen war Andre mein Angstgegner in der zweiten Hälfte meiner Karriere. Mittlerweile sind wir Kumpels und ist alles gut. Aber auf dem Platz haben wir uns nicht sonderlich gemocht.
Ich hoffe, du hast ihn einmal so ein bisschen geschubst in der Umkleide. So ein bisschen. Nicht schlimm, weißt du, nur so ein bisschen.
Er kam nie in die Umkleide. Ich habe ihn nie duschen sehen. Ich habe ihn nie. Er war immer in der Players Lounge und wenn das Match losging, ging er auf den Platz. Ich habe ihn nie in der Umkleide gesehen. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Deswegen, man hatte gar keinen persönlichen Kontakt zu ihm, weil da habe ich ihm schon etwas zugerufen oder auch 2 Worte. Ja.
Siehst du, deswegen kommen die Menschen zu unserem Podcast, weil wir bringen den Sexappeal eines ungeduschten Andre Agassi in die Ohren aller Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Brett, ist interessant, dass beide unsere Angstgegner und Angstgegnerin so Junk-Tennis, würde man im Englischen sagen, spielen. Agnieszka Radwanska, unglaubliches Talent, muss man ganz klar sagen. Aber sie hat auch ohne jegliches Tempo gespielt, so komische, angeschnittene und kurze. Und es ist egal, ob du in der Top absoluten Top-Weltspitze bist oder ob du Kreisliga in Darmstadt-Eberstadt spielst. Wenn einer kommt und so Geschnittene macht, dann kriegt jeder Nervenzusammenbruch einfach. Es ist absolut egal, ob es der Horst aus der, der Horst aus der Nachbarschaft ist oder ob es eben Brad Gilbert oder Agnieszka Radwanska ist. Die sorgen einfach regelmäßig für Nervenzusammenbrüche. Und vielleicht können wir einen Plan zusammenstellen für diejenigen, die jetzt bald Medenspiele haben, wie man gegen Junkballer ankommt. Da müssen wir uns zusammensetzen.
Ich finde, wir sollten uns alle auf Ibiza treffen und diesen Plan feuchtfröhlich besprechen. Da treffen wir dann Iga und da treffen wir Carlos und wer auch immer denn dazukommen möchte. Ja.
Genau, und davor verprügeln wir ein altes Auto auf dem Schrottplatz mit einem Baseballschläger, dann läuft alles. Genau. Sehr schön. Boris, wir haben noch ein paar Minuten, so 15 ungefähr, und die habe ich mir extra aufgespart. Ich glaube, wir hätten noch viel deutlicher ins Detail gehen können bei Sabalenka und Ostapenko und all diesen Spielern. Aber wir wollten mal über das deutsche Tennis sprechen. Denn jetzt in München vor allem haben sich ein paar deutsche Spieler hervorgetan, ein paar junge deutsche Spieler hervorgetan und ein paar ältere haben Schwierigkeiten gezeigt. Ich rede von Jan-Lennard Struff, der letztes Jahr den Titel in München gewonnen hatte. Damals war es noch ein 250er, jetzt seinen Titel nicht verteidigen konnte und auch die letzten paar Monate wirklich oft glatt verloren hat in den frühen Phasen eines Turniers. Wie hast du seine Karriere verfolgt und was denkst du, woran liegt es, dass er gerade nicht so richtig einen Fuß auf die Matte bekommt? Weil er hat ja eigentlich in den letzten Jahren immer, das waren seine zwei stärksten Turniere, München, weil er serviert so gut. Das München liegt ein bisschen 500 Meter, glaube ich, auf der Höhe. Und dann kam er nach Madrid, das ebenfalls das 800 Meter auf der Höhe liegt. Und da kann man eben auch mit dem Aufschlag unheimlich punkten. Und das waren immer zwei Turniere, bei denen er unheimlich gut gespielt hat. Aber jetzt zumindest in München erstmal nicht gut angefangen hat.
Erstmal vorneweg, ich bin ein großer Fan von Struffi. Auch persönlich sind wir gut befreundet. Ich habe ihn in meiner Zeit als Davis Cup Teamchef kennengelernt und also hat immer Zeit für Deutschland. Wann immer es in die Heimat geht, spielt er besser. Aber er ist ein Tennisarbeiter. Es ist kein Filigraner, hat es nicht die beste Technik, aber über Kampf und über pure Gewalt manchmal kommt er ins Spiel und überpowert dann seine Gegner. Nur Struffi wird jetzt auch 4,35 und irgendwann hast du einfach einen Ticken weniger Kraft. Dann hat er auch einen Trainerwechsel vollzogen, so seine ganze Gruppe, die er noch Ende letzten Jahres hatte, bis zum Konditionstrainer hat er ausgetauscht. Und irgendwann, wenn das Jahr schlecht anfängt, hat ein Match in Neuseeland gewonnen, in Auckland und dann erste Runde in Melbourne, hat er sich ein bisschen verletzt, dann kam er irgendwie nicht mehr in Schwung. Und ich glaube, er hat jetzt also fast jedes Mal in der ersten Runde gewonnen. Ich habe das Match in Monte Carlo gesehen, da hat er gegen einen Monegassen 6-1, 6-2 verloren. Dann hat er als Titelverteidiger in München, allerdings gegen einen sehr guten Argentiner Cherundolo, aber auch 6-0, 6-2 verloren. Man kann ja mal verlieren, aber 6-0, 6-2, 6-1, 6-2 auf Sand ist eigentlich eine klare Sprache. Deswegen hoffe ich, dass er seine Form, er spielt gerade in Madrid gegen Bottic van de Sandgulp und hoffe da, dass er seine Form findet. Aber wenn es dann mal nach unten geht, dann ist dieser Zug kaum noch aufzuhalten. Da muss irgendwas passieren, so ein bisschen wie bei Sascha, irgendein Match mal 7-6 im dritten mit Glück gewinnen und dann kommt so wieder das Selbstvertrauen zurück. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass er jetzt auch schon im Herbst seiner Tenniskarriere ist.
Ja, das ist halt das Schwierige bei Spielern, die so auf ihren Aufschlag und auf diese ersten zwei Schläge angewiesen sind, wenn die älter werden. Ich glaube, bei einem Novak Djokovic, als der älter wurde, war es nicht so oder nicht so offensichtlich schlimm. Für ihn ist es wahrscheinlich trotzdem schlimm, dass irgendwie seine Regenerationsfähigkeit abgenommen hat. Aber er bildet den Punkt ja auf und er siegt ja dann, je länger der Punkt ist und je mehr Entscheidungen die Gegner treffen müssen, desto mehr kommt Novak Djokovic in den Vorteil, ne? Weil er trifft meistens die richtigen Entscheidungen und die Gegner irgendwann nicht mehr, vor allem nicht unter Druck. Und bei jemandem, der so explosiv und darauf aus ist, in den ersten zwei Schlägen den Unterschied zu machen, wenn du da 1% an Geschwindigkeit verlierst, dann wird es natürlich unheimlich schwierig. Und ich zitiere ja immer Leute, die mein Buch gelesen haben, wissen das. Das schreibe ich ungefähr in jedem Kapitel 5-mal. Ich zitiere mal eine Studie aus dem Baseball, in der nachgewiesen wurde, dass ab 23 Jahren bereits die explosiven Muskelfasern nachlassen. Also eigentlich wirst du ab 23 schon langsamer. Wie bitter, oder?
Du machst mir Hoffnung. Du machst mir Hoffnung mit 57. Wie langsam bin ich denn mittlerweile? Wie eine Schnecke oder was?
Naja, das Gute daran ist, in der Studie wird auch nachgewiesen, dass aber die Spitzenperformance bei Baseballspielern meistens um die 28 Jahre kommt, weil die 5 Jahre dazwischen die Erfahrung, die diesen Verlust an Schnelligkeit nicht nur ausgleichen kann, sondern sogar übertreffen. Das heißt, die Erfahrung kann den Verlust an Geschwindigkeit übertreffen und dich trotzdem besser machen, als du eigentlich wärst. Nach 28 allerdings, Boris, gibt es kein Zurück mehr. Das sind die schlechten Nachrichten.
Am besten sofort aufhören.
Genau, also es ist manchmal auch, aber was ich damit sagen will, weil ich sehe es genauso wie du, ich bin ein Riesenfan von Jan-Lennard Struff und ich finde, er hat mit die beste Mentalität, die ich jemals bei einem Tennisspieler gesehen habe. Es kann 06, 05 stehen und er wird immer noch sich die Faust geben, fighten, immer. Come on, sag immer, come on, come on, come on. Und darüber hat er viele Matches gewonnen. Aber was ich sagen will, es hat manchmal gar nicht so viel mit dem Spieler zu tun, sondern die Biologie schlägt bei allen zu und bei manchen Spielertypen schlimmer als bei anderen. Weißt du, bei manchem Spielertypen macht dieser 1-2% Verlust an Geschwindigkeit mehr aus, weil er auf eine bestimmte Art von Spiel angewiesen ist, als bei einem Novak Djokovic oder bei einem Rafael Nadal, ne? Oder auch bei einem Alexander Zverev wird es nicht ganz so schlimm sein. Es wird interessant sein bei seinem Aufschlag, wie das mal wird. Aber er geht ja auch über Ballwechsel. Der wird sich auch lange oben halten können, glaube ich, in der Spitze, selbst wenn er älter wird. Aber genau wie du gesagt hast, Struffi spielt oft Surfen-Volley. Er ist darauf angewiesen, dass seine Fasern schnell funktionieren, dass auch sein Nervensystem schnell funktioniert. Ne? Du musst ja viel abdämmen. Mhm. Das kannst du besser erzählen als ich, wie du darauf angewiesen bist, wie deine Nerven funktionieren, wenn du ans Netz rennst die ganze Zeit. Ne? Mhm. Da musst du ja schneller funktionieren als jemand, der von der Grundlinie spielt.
Ja, du hast, wenn du so spielst, einfach weniger Zeit. Deswegen musst du körperlich wie geistig enorm frisch sein und du machst mir jetzt Mut damit in 23 und damit in 28. Also ab 30 wird es dann einfach deutlich schwieriger und deswegen hoffe ich, dass Struffi hier noch eine Zeit spielen kann. Ich glaube, das Alter merkt man langsam an seinem Spiel. Sagt dir der Name Diego Derdura Palomero etwas?
Ich habe, Boris, so gelacht. Es ist das Video des Jahres für mich. Also, ich muss dazu sagen, es war ein bisschen eine kontroverse Szene, aber ich erzähle dir, wie ich es gesehen habe. Ich mache Instagram auf und sehe dieses Video von einem jungen Typen, von dem ich gerade gehört hatte, hey, da hat ein 17-Jähriger die erste Runde in München gewonnen. Ist ein Deutscher, ne? Ich hatte schon von ihm gehört, aber ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich gucke mir dieses Video an, er malt irgendwas auf den Platz, er heult, er jubelt, er legt sich auf den Platz, ist so ein bisschen Guga Kürten, ein bisschen Rafael Nadal. Ja. So alle Zelebrationen dieser Welt, die es jemals gab, in eine Zelebration hineingerutscht. Ich lache schon so sehr über diese, wie er feiert und finde dann erst heraus, dass der Gegner aufgegeben hat.
Ja. genau. Stell dir das mal vor.
Das fanden ein paar nicht so gut. Ich kann es verstehen, aber ich habe Tränen gelacht, Boris, weil ich konnte mich so, und ich meine das gar nicht böse, ich habe nicht böse gelacht, sondern, und nicht über Schapovalov, um Gottes Willen, sondern ich habe Tränen gelacht, weil genauso, wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich ein Teenager war, da war jedes Match, als hätte ich die Welt gewonnen. Wirklich. Ich habe geheult, gelacht, meinen Schläger geworfen, ich habe mich ausgezogen, ich bin nackig durch die Umkleide gerannt, weil ich mich so gefreut habe und es hat mich daran erinnert. Und deswegen musste ich so sehr lachen. Aber ich tippe mal, er wird das nicht nochmal machen, so, wenn der Gegner aufgibt. Oder was denkst du, Boris?
Ja, ich meine, das haben die Zuschauer oder die Zuhörer nicht gesehen. Der malt auf seiner Seite des Platzes ein Riesenkreuz mit seinen Schuhen und legt sich dann auf den Sandplatz in die Mitte des Kreuzes und dankt dem auf dem Rücken liegen, dankt dem lieben Gott für den Sieg, nachdem Schapovalov aufgegeben hat. Also das ist ein Slapstick-Sondergleichen. Ich glaube, er wird sowas nicht mehr machen, aber auf der anderen Seite, das ist die jugendliche Unbekümmertheit. Lassen wir ihn doch so. Es gibt so viele, die durchschnittlich sehen und die alltäglich sehen. Lassen wir Diego auch, der hat interessanterweise während der Woche seinen zweiten Nachnamen abgelehnt. Also der heißt jetzt nur noch Diego Derdura, weil Palomero war dann doch ein bisschen lang auch, wenn man dann immer ansprechen will. Er sagt, ich heiße jetzt ab morgen nur noch Double D oder Diego Derdura. Und dann hatten wir noch einen Jungen, der heißt Justin Engel, der ist 18 Jahre. Mhm. Und der hat im Doppel mit dem Max Rehberg zusammen, ich glaube, das Viertelfinale erreicht. Und Max ist auch erst 21. Also da gibt es langsam wieder Hoffnungsschimmer bei einem männlichen deutschen Nachwuchs, dass da auch Nachfolger von Sascha Zverev kommen, Vielleicht noch ein Wort zu Daniel Altmaier. Der spielt solide, der ist so um die 50 super. Der Welt. Das musste auch erstmal schaffen, der muss immer in die Quali. In Monte Carlo kam er dann fast bis ins Viertelfinale aus der Quali, hat in München ein Match gewonnen, hat es zwar leider gestern verloren, aber der macht eigentlich, sag mal, er erfüllt seine Möglichkeiten aus, das musste auch erstmal schaffen. Wir reden immer von den Top Ten, manche Spieler sind einfach nicht so gut, aber seine Qualität auszuschöpfen heißt auch was und das macht der Daniel richtig gut.
Ja, das macht er, hat super in Monte Carlo gespielt, hat da gegen Carlos Alcaraz verloren, im ersten Satz auch noch richtig gut mitgehalten, so ein bis 4-3, 5-3 und dann ist Carlos weggerannt damit. Und er ist auch ähnlich wie Struffi, das muss man echt sagen, die Deutschen, alle, die ich kenne und sehe, sind oft sehr, sehr gute Wettkämpfer. Das muss man schon sagen, ne? Vor allem die Männer, die Jungs, die sind auf dem Platz, die fighten, die Daniel Altmaier, Justin Engel ja auch, ne? Ich weiß, bei ihm ist Philipp Kohlschreiber dabei, also der hat auch einen guten Experten bei sich im Team, der ihm da helfen kann, ihn aufzubauen. Struffi, Zverev, ich meine, Sascha ist ein super Wettkämpfer, klar, er wird auch mal negativ und so, aber der ist ein tougher Wettkämpfer, das muss man einfach sagen. Also da kann man sich nicht so viele Vorwürfe machen. Da sind die Deutschen immer ziemlich gut, wenn es an den Wettkampf und den Fight so geht. Ne? Die lassen sich nicht unterkriegen, wenn es eng wird.
Ein Wort aber zu dem weiblichen Nachwuchs. Lucky Liz. Melbourne, vierte Runde, dachten wir, wow, ein neuer deutscher Tennisstern am Himmel. Wohin geht die Reise? Ja, seitdem wurde es ein bisschen dunkel. Oder wie kannst du das erklären, dass sie jetzt eigentlich, ich glaube, nur noch ein Match oder zwei hat sie gewonnen. Aber groß weit kam sie in den Turnieren darauf nicht mehr.
Ja, also es ist vielleicht weniger, als man nach diesen Australian Open erwartet hatte. Ich glaube, es ist immer noch auch für sie der richtige Weg. Ich glaube, dass ihr Weg eher stetig geht, vor sich geht, als dass es so ein Maria Sharapova-Weg ist, die mit 17 Wimbledon gewonnen hat oder eine Emma Raducanu, die mit 19 US Open gewonnen hat. Ich glaube, es ist eher eine stetige Verbesserung. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Eva hat diese Autoimmunkrankheit, die ihr immer wieder Steine in den Weg legt, so auch jetzt beim Fed Cup. Wir hatten alle darauf gezählt, dass sie die Einzel spielen kann und da vielleicht ein paar Punkte fürs deutsche Team holt, konnte dann aber gar nicht spielen, kam dann auch angeschlagen, also muss dann sofort Antibiotika auch nehmen, damit es sich nicht auswächst in so einer Krankheit, weil dann schafft sie das nicht, da rauszukommen. Es ist halt immer dann gleich ein viel größerer Rattenschwanz als bei unser eins. Wenn du 3 Tage erkältet bist, bist du halt erkältet. Aber das ist bei ihr dann immer gleich eine Gefahr, dass sie das zwei Wochen kosten könnte. Das heißt, ich glaube, bei ihr wird es eher ein stetiger Weg sein, dass sie sich regelmäßig verbessern wird und immer jedes Jahr für Jahr einen Schritt nach vorne machen wird. Aber mit ihrem Spiel kann sie immer wieder für Überraschung sorgen. Hatte einen super Sieg hier in der ersten Runde, 6-1, 6-2 in Madrid. Ich weiß gar nicht, gegen welche gesetzte Spielerin sie jetzt spielt. Das gucke ich gleich nochmal nach. Aber ich glaube, dass wir ihr da Unrecht tun, wenn wir von ihr jetzt sofort Meisterleistungen erwarten, weil es einfach mit ihrem Körper ein bisschen anders vom Training her gemacht werden muss und da muss man wirklich aufpassen, da kannst du nicht einfach draufhauen. Wenn du da zu sehr draufhaust und sie ist dann krank oder verletzt, dann dauert es womöglich die doppelte Zeit, wieder zurückzukommen, als bei jemand anderen ohne diese Autoimmunkrankheit.
Siehst du, deswegen heißt der Podcast auch Becker und Petkovic, weil du kennst dich natürlich da besser aus wie ich und es ist gut für die Zuschauer zu wissen, warum Eva Liss einfach nicht so zu behandeln ist wie die anderen Spielerinnen.
Wie schätzt du Alexander Zverev jetzt, da Carlos Alcaraz raus ist aus dem Turnier in Madrid? Der hat rausgezogen. Heute Morgen war es, also bei euch tagsüber, bei mir war es morgens in L.A. Wie rechnest du dir die Chancen für Alexander Zverev aus bei Madrid? Glaubst du, er hat ja schon ein paar Mal gewonnen, glaube ich zweimal sogar.
Zweimal.
Finale gespielt in Madrid, also ist ganz offensichtlich ein Turnier, das ihm sehr liegt. Wie denkst du jetzt nach dem Münchensieg, wird er in Madrid einsteigen?
Also Madrid ist ein absolutes Lieblingsturnier von Sascha Zverev. Du hast die Höhe angesprochen, das heißt, es geht etwas schneller zu Gange, wie auch in München. Das liegt Sascha mit seinem druckvollen Aufschlag, auch seinem offensiven Spiel, das er jetzt hoffentlich beibehält. Cross fingers. aber er hat eine schwierige Auslosung. Er ist in einem Viertel, da gibt es einen Arthur Fiss. Er fängt jetzt
schon
an gegen
wieder
Bautista Agut. Und hat dann hat den Fiss und da gibt's noch so ein paar, irgendwann kommt dann der Rune, also der hat ein deutlich schwierigeres Viertel. Er ist auch an 1 gesetzt als Alcaraz, er ist in der anderen Hälfte der des Feldes ist unten, da ist jetzt ein polnischer Lucky Loser reingekommen und da ist dann sozusagen das Feld auf unten, weil also Lucky Loser, sag mal, ist jetzt nicht auch von der Ranglistenposition besonders stark einzuschätzen. Aber alle Spiele müssen auf dem Platz gespielt werden. Ich glaube, er spielt mit einer Prise Selbstvertrauen. Er fühlt sich wohl in Paris, in Madrid. Hat jetzt auch ein paar Tage frei gehabt, was auch wichtig ist nach so einem anstrengenden Turniersieg. Und ich glaube, es ist gute Dinge, dass er hier weit kommt.
Ein Wort, weil du Arthur Fils gerade erwähnst. Es ist ein geiler Typ, dieser Arthur Fils. Wir hatten ihn ja in unserem Jahresabschluss-Podcast als Dark Horse genannt für diese Saison. Und er macht mir so einen Riesenspaß, wenn er spielt. Er liebt die Bühne, er liebt diese Show. Er bringt die Show auch auf den Platz. Das beste Match übrigens, Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini, war vielleicht die Nummer 2 während Monte Carlo. Das beste Match war Carlos Alcaraz gegen Arthur Fils. Die haben nämlich gegeneinander gespielt. Arthur Fils hatte Satz und bei 5 beide 0-40, um Carlos Alcaraz zu breaken. Also er hätte wirklich das Match auch gewinnen können, hat es dann nicht geschafft. Aber das hat einfach so Spaß gemacht. Und ich habe gestern ein Video gesehen von ihm. Das hat mich an dich erinnert, Boris. Und zwar hat er gesagt, wie sehr und hat sich darüber ausgelassen, wie sehr er es hasst, zu verlieren. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, du hast es mehr gehasst zu verlieren, als du es gemocht hast zu gewinnen. Und das hat mich sehr daran erinnert. Und Arthur Fils, er sagt, er sitzt nur da mit französischem Akzent und sagt so, I hate so much losing. Losing is the worst. I cannot lose. I hate losing. Und ich habe gelacht und mich gefreut. Und es ist ein geiler Typ. Und alle, die ihn noch nicht haben spielen sehen, Arthur Fils, bitte einmal angucken, das macht richtig Spaß, oder? Ja. Der macht dir bestimmt auch Spaß, Boris.
Nee, das sind einige junge, tolle Tennisspieler, Persönlichkeiten, die hervorragendes Tennis spielen, die Persönlichkeiten sind, die, sag mal, ihre Emotionen freien Lauf geben. Und ich habe mir Sorgen gemacht mit dem Rücktritt der großen 2. Djokovic hängt ja noch so ein bisschen dran, aber was da rauskommt und gerade Arthur Fils, also die Spielweise mit dem Power-Tennis auch auf Sand sehr gut, das ist hervorragend für die Tennisszene. Aber zum Abschluss muss ich dir eine Frage stellen über Aryna Sabalenka.
Ja.
Die war nun richtig sauer, dass sie diesen Porsche nicht gewinnen konnte. Aber ich habe gehört, sie hat genügend Preisgeld verdient, um ihn dann sozusagen am nächsten Tag direkt in Weißach zu kaufen.
Ganz genau, das fand ich nämlich super. Und Aryna Sabalenka ist nämlich auf genau dem gleichen Trichter wie du und Arthur Fils. Sie hasst es so sehr zu verlieren. Und da muss ich kurz sagen, ich mag das. Es gibt ja immer wieder, also heutzutage kannst du ja auch wirklich gar nichts machen, ohne dass es nicht mindestens 10 Leute auf sozialen Medien gibt, die sagen, wie konnte sie nur das sagen und das machen und bla bla bla. Nervt mich, ganz ehrlich, nervt mich. Lass die Leute doch einfach mal machen. Das ist meine Meinung, das ist das Erste. Das Andere, bei Aryna Sabalenka, sie ist die Nummer 1 der Welt. Sie hasst es zu verlieren. Sie gibt jedes Mal der Gegnerin die Hand, umarmt sie, gratuliert und dann siehst du, dass es sie ärgert zu verlieren. Was erwartest du denn von der Nummer 1? Was glaubst du denn, warum ist sie die Nummer 1 der Welt geworden? Weil sie es hasst zu verlieren, weil sie am nächsten Tag auf den Trainingsplatz geht und noch härter arbeitet, weil sie dieses Gefühl zu verlieren so sehr abstößt, dass sie was dagegen unternehmen will. Deswegen ist sie Nummer 1. Du kannst nicht das eine und das andere haben. Du kannst nicht haben, dass sie nach dem verlorenen Finale gegen Ostapenko, gegen die sie 3-0 Head-to-Head hatte bis dahin übrigens, dass sie dann dasteht und lacht und sich freut und Champagner aufmacht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und da merke ich immer, dass diese Leute noch nie Wettkampfsport betrieben haben. Weil wenn du einmal Wettkampfsport betrieben hast und hast ein Match verloren, das du nicht verlieren solltest, zum 4. Mal im Finale in Stuttgart, zum 4. Mal in diesem Porsche vorbei, dann weißt du, wie sich das anfühlt und dann erwartest du nicht von ihr, dass sie da steht und lacht und grinst und Champagner trinkt, sondern dann erwartest du, dass sie genauso aussieht, wie sie aussah, nämlich angepisst, dass sie das Match verloren hat.
Nee, mir gehen auch diese ganzen Umarmungen, um ehrlich zu sein, bei den Männern so ein bisschen auf den Zeiger. Also ich habe McEnroe nie umarmt, ärgere sie auch nicht und er mich auch nicht, habe das auch nicht erwartet. Ich will ihn schlagen und er will mich schlagen und so ist dann auch der Händedruck am Ende ausgefallen. Ich weiß teilweise nicht, bei den Damen und auch den Herren beim Händedruck, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Deswegen, das war eine ehrliche Geste von der Sabalenka. Sie ist ein Champion und sie hasst es zu verlieren und deswegen kann man auch da nicht eine schöne Miene machen zu einem schlechten Spiel. Das wäre nicht authentisch. Aber hat sie den Porsche gekauft oder nicht?
Das weiß ich jetzt nicht, aber sie hatte es angekündigt. Sie hatte es angekündigt und das fand ich witzig, dass sie gesagt hat, Leute, keine Sorge, es nervt. Ich habe jetzt zum 4. Mal hier im Finale verloren, aber inzwischen habe ich genügend Preisgeld verdient, um mir den zu kaufen. Und ich hoffe für sie, dass sie sich den geholt hat. Es war ein sehr schöner Porsche. Es war der Porsche Turbo Macan Electric.
Wow.
In der Farbe Papaya Metallic, Boris. Und ich hoffe, sie hat ihn gekauft. Ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlusswort, aber da möchte ich mit dir vielleicht nochmal drüber sprechen, wie sich das anfühlt, irgendwann in unseren nächsten Folgen, wie sich das anfühlt zu verlieren und wie sich es anfühlt zu triumphieren und dass wir da nochmal richtig tief reingehen. Ich glaube, das könnte nochmal interessant sein für die Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, in Wimbledon zu gewinnen, so wie du. Aber es freut mich jetzt schon mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich hoffe, es wird diesmal nicht so lange zwischen unseren Podcasts werden.
Nein, es wird jetzt diese lange Pause nicht mehr geben. Ich glaube, wir werden uns wieder nach Rom vor Paris, vor Roland Garros zusammentun. Ja, ich freue mich schon.
Ich freue mich auch. So machen wir es, Boris. Ja. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit und bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.